Morgen. Genau. Die rechte Seite ist jünger, die lacht etwas lauter. Die linke ist christlich freundlich. So spricht man nicht über Menschen, da habt ihr recht. Das ist kein Votum, wie man mit Menschen spricht, sondern es ist ein Hinweis auf unser Thema Freundschaft und die Art von Freunden, die wir brauchen, die wir suchen und die wir selber vielleicht sind. Eine Aufgabe ganz am Anfang. Was sind für dich die beiden wichtigsten Dinge an einem Freund? Wende dich mal deinem Nachbarn zu, ja, und sag mal, was sind deine beiden wichtigsten Aspekte, was einen guten Freund für dich ausmacht? Zwei Dinge reichen. Was macht einen guten Freund für dich aus? Die anderen beiden Aspekte jetzt. Okay. Dankeschön, reicht. Ihr habt anscheinend... Ja, lasst mal euch an, mein Mikro. Dankeschön, reicht. Anscheinend wisst ihr noch mehr Aspekte. Das ist wunderbar. Ich möchte noch beten. Lass mich ruhig an. Ich spreche hiermit nicht, ich spreche nur hiermit. So, ich möchte beten. Heiliger Gott, jetzt möchte ich bitten, dass du redest, weil sonst alles umsonst geredet ist. Und hilf uns zu hören durch deinen guten Heiligen Geist, mit Kopf und Herz zu hören, was du für uns möchtest, weil du bist es, der es gut mit uns meint, der Herr und Retter sein kann und will. Und wir vertrauen auf dich. Amen. Amen. Was war los im Staate Israel? Was hat sich da ereignet vor dem, was uns Manfred gelesen hat? Den Gesamtzusammenhang findet ihr in 2. Samuel, Kapitel 12 bis 19. Aber es hatte sich ein Sturm zusammengebraut. Der hatte viele kleine Stürme und der wurde immer wilder. Und König David war jetzt ein gebrochener Mann. Er hatte schwere persönliche Schuld auf sich geladen, die ihn deprimierte. Seine enge, lebensfrohe Beziehung zu Gott war zum Teil depressiven Stimmungen gewichen. Davon können wir in den Psalmen zum Beispiel 32 und 52 lesen. Seine Familie drohte zu zerbrechen, weil er seine Ehe- und Vaterrolle vernachlässigt hatte. Aber den Schmerz darüber, und welcher Schmerz wiegt tiefer als der in der eigenen Familie, den Schmerz darüber, den spürte er ganz genau. Und politisch, da hatten viele inzwischen den Respekt vor David und seiner Autorität als Führer verloren. Denn die Strahlkraft vergangener Erfolge ist immer nur sehr begrenzt. In der Gegenwart war er nicht mehr so aktiv, zum Beispiel in der Kriegsführung beteiligt. Und seine unklare Familienplanung, die ja durchaus was mit Politik zu tun hatte, nämlich mit der Nachfolge, auch das hat seinen Respekt im Volk geschadet. Und in dieser Zeit entwickelt sein eigener Sohn Abschalom einen Machtergreifungsplan, um sich selbst auf den Thron zu hieven. Und dieser Plan funktionierte perfekt. Nach und nach untergrub Abschalom den Ruf seines Vaters und baute seinen eigenen auf, bis er meinte, der Zeitpunkt sei jetzt reif, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben gehört, er schickte heimlich Boten zu allen Stämmen Israels, die es bekannt machen. Wenn ihr das Widderhorn blasen hört, dann ruft, Abschalom ist in Hebron König geworden. Und genau so geschah das. Hebron war der Ort, an dem David zum König gesalbt wurde von den Ältesten damals. Nun aber erklang ein einzelner Ton und Abschalom war in Hebron. Alles änderte sich. Ein Bote kam zu David aus Hebron und meldete, das Herz der Männer Israels gehört Abschalom. Da sagte David zu seinen Gefolgsleuten, die bei ihm in Jerusalem waren, wir müssen fliehen. Es gibt keine andere Rettung vor Abschalom. Schnell fort, bevor er hier ist, sonst fallen wir in seine Hand und er richtet in der Stadt ein Blutbad an. Der große König David rannte herum, schmiss noch schnell ein paar Dinge in seinen Reisebeutel und flüchtet vor seinem eigenen Sohn. Nach vielen Jahren, jetzt nicht mehr jung, muss er wieder um sein Leben fürchten und fliehen. Zweite Samuel 15, Vers 17. Beim letzten Haus in Jerusalem machten sie Halt und der König ließ die Kriegsleute an sich vorüberziehen, auch die Leibgarde und die 600 Mann, die ihm aus Gad gefolgt waren. Zu deren Anführer Ittai sagte David: Halt, warum willst du mitkommen? Kehr um und biete dem neuen König deine Dienste an. Du bist doch ein Ausländer und lebst hier in der Verbannung. Jemand beschrieb mal einen Freund als einen mächtigen, schützenden Baum. Und die Bibel sagt, dass ein Freund sich in der Not bewährt. David war wirklich in großer Not. Aber hatte er solche Freunde? Hier zum ersten Mal in Davids Biografie wird Ittai erwähnt. Ein Freund des Königs, der nie im Rampenlicht gestanden hatte. Aber jetzt kam es drauf an, und Ittai war da. David, du kannst auf mich zählen, ich halte zu dir. Erstaunlich daran ist, dass Ittai Gathiter war, ein Mann aus der Stadt Gad. Das war die Stadt, aus der Goliath kam, der Riese, den David bezwungen hatte. Eine Stadt der Feinde Israels. Und Ittai war kein Feind mehr. Jetzt, als David mit dem Rücken zur Wand stand, sagte dieser zu ihm: Ich bleibe bei dir, mein Freund, auf Leben oder Tod. Ich bleibe bei dir. David sagt: Geh heim, das ist deine Chance, dich zu retten. Geh heim. Eben erst bist du bei uns angekommen und jetzt sollst du schon wieder fliehen müssen. Ich weiß ja nicht, wohin es mich noch verschlägt. Geh in die Stadt zurück, nimm auch deine Landsleute mit. Der Herr wird dich für deine Güte und Treue belohnen. Aber Ittai sagt: So gewiss der Herr lebt und so gewiss du, mein König, lebst, du magst gehen, wohin du willst, wo mein König, der Herr ist, da werde ich auch sein, tot oder lebendig. Das ist ein echter Freund. Wie ein Baum mit dickem Stamm und schützenden Blättern. Er sagt: David, wenn sie dich aufhängen, dann hänge ich meinen Kopf noch mit dazu in die Schlinge. Selbst wenn dich die ganze Welt gegen dich erhebt, werde ich dich verteidigen. Wenn alles sonst schon versagt hat in deinem Leben und jeder sich von dir abgewandt hat, dann sind die wenigen kostbar, die zu dir halten, die dich vielleicht anrufen oder auf dich zukommen und sagen: Ich bin bei dir, ich bin hier, zähl auf mich, ruf mich jederzeit an, am Tag oder in der Nacht. Ich werde kommen und ich werde nicht zutreten, wenn du bereits am Boden liegst. Ich helfe dir auf. Ich bin an deiner Seite, obwohl ich wahrscheinlich sogar Stress dadurch bekomme. Und erstaunlicherweise ist der, der uns da manchmal zur Seite steht, ein Gathiter. Jemand, von dem wir es nicht gedacht haben. Vielleicht jemand, der uns feindlich erschien. Jemand, der sonst nie groß in Erscheinung getreten ist. Zadok und Abiatar. Die beiden sind Leviten und waren für die Bundeslade verantwortlich. Dann setzten sie die schwere heilige Kiste ab und schauten zu David herüber und sagten sie: Okay, von wohin gehen wir jetzt? Wir gehen mit dir, David, wir sind immer für dich gewesen. Die Männer waren Priester, sie waren Vertreter Gottes, die im Hause Gottes dienten. Und David, der König, sagt zu Zadok: Bring die Lade wieder in die Stadt. Wenn der Herr mit mir Erbarmen hat, bringt er mich eines Tages zurück und lässt mich die Lade und den Ort, an dem sie steht, wiedersehen. Wenn er aber sagt, ich habe keinen Gefallen mehr an dir, dann soll er mit mir machen, was er für gut hält. David war belehrbar und demütig. Herr, was auch immer passiert, ich überlasse meine Zukunft in deinen Händen. Es ist erwähnenswert, dass David durch seinen Gehorsam offenbart, dass er ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist. Er wusste, dass die Bundeslade nicht ihm gehört. Damit zeigt er ein wahres Verständnis der Verbindung zwischen der Lade und Gottes Gegenwart im Volk. Er weiß, dass der Besitz der Lade, die materielle Anwesenheit dieser Kiste, nicht den Segen Gottes garantiert. Sie ist mehr. Er erkennt auch an, dass die Bundeslade in die Hauptstadt gehört, als Symbol der Herrschaft Gottes über die Nationen, unabhängig von der Person des Königs. David bekennt also, dass er kein ausschließliches Recht auf den Thron hat und dass der wahre König Israels, Gott selbst, frei ist, das Königtum dem zu geben, den er sich erwählt. Bringt die Bundeslade in die Stadt zurück, sagt er zu den Freunden Zadok und Abiatar. Kehrt um, sie wird dort gebraucht. Und dann fügt er noch hinzu, ich lasse dich als Beobachter zurück in der Stadt Zadok. Kehrt in Frieden nach Jerusalem zurück, du und dein Sohn Ahimaaz und auch Abiatar mit seinem Sohn Jonathan. Ich werde an der Jordanfurt warten, bis ich von euch Näheres über die Lage in der Stadt erfahre. Abiatar und Zadok brachten die Bundeslade wieder nach Jerusalem zurück und blieben dort. Wenn du wirklich in Not bist, wirst du wenige Freunde haben, die sagen, ich tue, was immer du brauchst, was immer du für nötig hältst. Ich stehe dir zur Verfügung. Das sind die Zadoks und Abiatars. Keiner weiß von ihnen, aber sie werden sich kräftig zu deinen Gunsten einmischen. Sie werden sich in die erste Linie stellen, wo es richtig rau wird, unangenehm. Sie möchten dich vor der Druckwelle schützen, die unweigerlich kommen wird in der Not. Sie werden sich vor dich stellen. Und es mag sein, dass es schlecht für dich ausgeht. Du wirst vielleicht Prügel, welcher Art auch immer, durch jene erleiden, die gegen dich sind. Aber diese Zadoks und Abiatars sind da und bleiben an deiner Seite, denn sie sind deine Freunde. Zweite Samuel 15 ab Vers 30. David stieg den Ölberg hinauf. Er ging barfuß, hatte sein Gesicht verhüllt und weinte. Auch alle, die ihn begleiteten, verhüllten ihr Gesicht und weinten. Das ist uns wohl völlig verständlich, aufgrund dieser Tragik, dass David und seine Freunde ihm weinten. Als der mächtige, trauernde König oben auf dem Ölberg angelangt war, dort, wo die Gebetsstätte ist, stieß sein alter Freund und Ratgeber, der Akita Huschai, zu ihm. Zum Zeichen der Trauer hatte er sein Gewand zerrissen und sich Erde auf den Kopf gestreut. David traf den Mann und er hatte sein Kleid zerrissen, sein Kopf mit Staub bedeckt. Das taten Menschen in jenen Tagen, um zu zeigen, ihren vollkommenen Bankrott anzuzeigen. Keinen finanziellen Bankrott, sondern einen Lebensbankrott. Deshalb zerriss später Hiob seine Kleider, streute sich Staub aufs Haupt. Es bedeutete, mir ist nichts übrig geblieben. Ich bin am Ende, ich bin vernichtet, ich bin bankrott. Bei Huschai waren es Zeichen des Mitgefühls mit David. Und David merkte das sofort. Manchmal, wenn der Schmerz so überwältigend ist, und wenn du zum letzten Haus gekommen bist, so wie David, und er weiß, er muss das jetzt zurücklassen, er muss das aufgeben, auch dieses Letzte, dann triffst du hoffentlich einen persönlichen Huschai, der dich durch seine Gegenwart tröstet. Er oder sie ist für dich da. Sie hält keine große Predigt, hat keine großartige Botschaft, keinen Bibelvers, vielleicht nicht mal ein Gebet oder eine einfache Umarmung. Es ist verständlich, dass David diesem Huschai etwas Besonderes anvertraut. David sagt zu ihm, wenn du in die Stadt zurückkehrst, kannst du mir nützlich sein und die Ratschläge Ahitophels durchkreuzen. Geh zu Abschalom und sage zu ihm, ich will dir dienen, mein König. Ich stand zwar früh im Dienst deines Vaters, aber von jetzt an diene ich dir. Ahitophel hat die Fronten, die Seiten gewechselt, ist jetzt Abschaloms Ratgeber, hat sich der Verschwörerbande angeschlossen. Und Huschai nun sollte Davids Spion an Absaloms Hof sein. Kommen wir zu einer vierten Gruppe von schützenden Bäumen. Und hier wird wieder deutlich, dass aus bislang unbekannten, scheinbar unwichtigen, plötzlich Menschen mit Bedeutung werden, die auf Davids Seite standen. 2. Samuel 17. Als David in Mahanaim ankam, erwarteten ihn dort Shobi, der Sohn von Nahasch, aus dem ammonitischen Rabba, sowie Machir, der Sohn von Amiel, aus Lodabar, und Barsilai aus Rogelim in Gilead. Sie hatten vorausgesehen, dass David und seine Leute vom Weg durch die Wüste hungrig, durstig und müde sein würden. Deshalb brachten sie Schlafmatten, Metallgefäße und Tongeschirr, Weizen und Gerste, Mehl, geröstete Körner, Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Käse und Schafe. Wenn du hungrig, durstig, erschöpft in der Wüste bist, dann kommt ein Freund. Und du musst ihn nicht mal bitten, du musst gar nichts erklären. Er weiß, wann du hungrig, durstig und erschöpft bist. Das Schöne an einem beschirmenden Freund ist, dass du ihm nicht sagen brauchst, was er tun soll, nämlich was ganz Naheliegendes. Solch ein Freund tut es einfach. Das sind Menschen, das sind Christen mit Bodenhaftung. Da ist Shobi, einer der Söhne Amiels aus Lodabar. Und der Ort Lodabar, warum wird das hier gesagt? Lodabar, dort lebte Mephibosheth, der letzte Nachkomme von Davids Vorgänger König Saul. Als Mephibosheth um sein Leben fliehen musste, fand er sich schließlich mitten in der Wüste wieder. Lodabar bedeutet kein Weideland, also unfruchtbar. Machir war der Mann, der Mephibosheth dort in sein Haus aufnahm. Machir war der Art Mann, war die Art Mann, die sich um Menschen kümmerte, wenn sie es brauchten. Er hätte auch denken können, ich habe meine Pflichten bereits erfüllt. Ich schulde Mephibosheth und David nichts, darum soll David sich selbst kümmern. Und dann noch Barsilai. Im folgenden Kapitel lesen wir, dass er bereits 80 Jahre alt war. Er hätte ja sagen können, ich bin Ruheständler, ich bin Rentner, ich bin alt, ich habe lang genug geschuftet, soll sich doch jemand Jüngeres darum kümmern. Aber das hat er nicht. Stattdessen arbeiteten Shobi, Machir und Barsilai zusammen, freiwillig und hart, luden alles auf, was sie an Vorräten hatten und wovon sie dachten, dass die Freunde und David es bräuchten. Ist doch großartig. Keine Rückvergütung, kein Applaus, kein gewinnbringendes Geschäft. Einfach Freunde, die bis zum Schluss treu sein wollten. Und dann war da noch Joab. Alle Freunde drangen zu David vor, als er sie brauchte. Sie waren einfach da, um ihm zu helfen, die Bedürfnisse seines Körpers und seiner Seele stillen zu helfen. Viel später, in dieser Zeit, nach einer Reihe schrecklicher Ereignisse, erfuhr David, dass sein aufständischer Sohn Absalom tot war, ermordet. Es war gar nicht in seinem Willen. Das geschah, bevor einige ungeklärte Konflikte zwischen ihm und seinem Sohn Absalom geklärt werden konnten. Bevor er und Absalom sich hätten miteinander hinsetzen, ihre Schwierigkeiten hätten durchsprechen können. Bevor David hätte mitteilen können, wie leid es ihm tat, dass er als Vater zu geschäftig gewesen, zu abgelenkt, zu nachlässig war. Da hinein kommt die Nachricht von Absaloms Tod. Und jetzt brauchte David wieder einen Freund. Die Erinnerungen an seine missratene Vergangenheit überschwemmten ihn. Die Schuld attackierte ihn hart. Und David schaffte es nicht, seine Trauer zu überwinden. Er war gefangen in einem Strudel der Gefühle. Manchmal bewirkt Trauer so etwas. Sie kann wie ein Gefängnis sein. Du versuchst dir vielleicht zu entkommen, aber du schaffst es nicht. Du kommst nicht raus. Und plötzlich findet ein Freund einen Weg zu dir hinab in das Verlies, dieses Gefängnis deiner Trauer, ein Freund wie Joab. Die Anhänger Davids hatten Absaloms Tod als Befreiung gesehen. Gott hat Absalom beseitigt, jetzt musst du David wieder den Thron besteigen, wo du hingehörst. Gott hat dich gerecht, das ist deine Gelegenheit. Aber David sah gar nichts durch die Tränen hindurch. Er war so beschäftigt mit seiner Trauer, so tief in diesem Gefängnis, in dem es dunkel und leer war, dass er nicht begriff. Und an diesem Punkt kam Joab in dieses Gefängnis zu ihm hinab. und konfrontierte ihn hart. Und hätte er das nicht getan, hätte David ihn nicht gehört, geschweige denn auf ihn gehört. Und Joab sprach, 2. Samuel 19, du beleidigst deine Getreuen, die zu dir gehalten haben. Sie haben heute dir, deinen Söhnen und Töchtern, deinen Frauen und Nebenfrauen das Leben gerettet. Du aber verachtest deine treuesten Freunde und liebst stattdessen deine Feinde. Dein Verhalten zeigt, dass deine Truppenführer und Kriegsleute dir nichts bedeuten. Ich sehe, es wäre dir ganz recht, wenn Abschalom noch lebte und wir alle tot wären. Fasse dich, steh auf, geh hinaus und sag deinen Leuten ein anerkennendes Wort. Ich schwöre dir beim Herrn, wenn du nicht kommst, laufen sie dir noch in dieser Nacht alle davon. Und das wird schlimmer für dich sein als alles, was du seit deiner Jugend durchgemacht hast. Joab spricht die Wahrheit in Liebe. Los, David, aufstehen. Du musst über diese Trauer hinwegkommen. Es gibt da draußen Leute, die haben ihr Leben für dich riskiert. Die werden dir treu ergeben. Sie haben an dich geglaubt und dich verteidigt. Du hast deine Wunden lang genug geleckt, David. Dein Herz mag gebrochen sein, aber du bist immer noch König Israels und hast Aufgaben zu erledigen. Joab war ein Freund Davids. Er sorgte sich genug um ihn zur Rede zu stellen. Er kümmerte sich genug um ihn, dass er ihm die Wahrheit sagt und ihn davon abhielt, den Schaden, den er schon angerichtet hatte, noch zu vertiefen. Und das muss man David ja lassen. Auch wenn er von Trauer ergriffen war, hörte er auf Joab und nahm den Rat seines Freundes an. Wir lesen, da stand König David auf und setzte sich neben das Tor. Die Kriegsleute erfuhren es, der König sitzt am Tor. Da kamen sie alle und zogen an ihm vorbei. Das Tor der Stadt war der Ort, wohin der Rat der Stadt oder auch der König sich begab, um Audienzen zu geben, zu richten, zu beraten, Kontakt mit dem Volk zu haben. Indem David also in das Tor ging, wussten die Leute, dass er wieder die Regierungsgeschäfte an sich genommen hatte. Joabs schützende Freundschaft hatte dazu beigetragen, David aufzuhelfen, wie all die anderen, die ihm zuvor gedient hatten, als er den tiefsten Punkt erreicht hatte. Ein Moment der Stille nur für dich. Eine folgende Frage. Bist du irgendjemandem ein solcher Freund, wie wir gesprochen haben? Was ist deine Freundschaftsstärke? Und eine zweite Frage. Was für einen Freund brauchst du gerade und hast ihn nicht? Warum? Was für einen Freund brauchst du gerade und hast ihn nicht? Warum? Die Wahrheit über wahre Freunde. Zur Erinnerung, das Bild vom Anfang. Freundschaft ist wirklich ein beschirmender Baum, wie ein beschirmender Baum. Freundschaft ist, wo wir die Hände Gottes finden, wie sie uns dienen, ermutigen, geben und unterstützen. Häufig geschieht das durch ziemlich unbekannte Helden in unserem Leben. Leute, mit denen wir vielleicht nicht rechneten, wie Ittai, den Gatita, Zadok, Abjatar, Huschai, Shobi, Machir, Barzillai, Joab. Schließ die Namen von Menschen an, die dir zur Seite standen und stehen. Menschen ohne wirklich vertraute Freunde können, ja, vielleicht sogar müssen, sehr einsame Menschen sein. Und ich wage zu behaupten, dass jeder von uns mindestens einen solchen Menschen braucht, dem gegenüber er offen und ehrlich sein kann. Einen Menschen, der uns den Schutz der Unterstützung und der Ermutigung bietet. Ja, sogar den harter Wahrheiten und der Konfrontation. David hatte solche Freunde und mit ihrer Hilfe schaffte er es durchzuhalten, durch schwerste Zeiten und einsamste Stunden seines Lebens. Ich möchte zuletzt noch vier praktische Aspekte von Freundschaft ansprechen, anzeigen. Ein erstes. Ich weiß nicht, wie man im Iran Freundschaft lebt. Aber ich weiß, dass eigentlich alle durch das Verlassen ihrer Heimat fast immer alle Freunde zurücklassen mussten und darunter leiden. Das können natürlich auch Menschen anderer Nationen hier bei uns sein in der Gemeinde. Könnte es sein, dass wir Deutschen nicht nur warten sollten auf ein warmes Gefühl für Freundschaft, sondern dass wir auf Menschen, die sich in einem fremden Land in größter Unsicherheit befinden, einen ersten Schritt zugehen und dadurch Freundschaft anbieten, obwohl wir nicht wissen, wie es ausgeht? Ein zweites. Wir hatten im letzten Jahr festgestellt, dass hier in Darmstadt viele Menschen wegen der Arbeit oder des Studiums ankommen und mehr oder weniger für Jahre auf Durchreise sind. Mach doch vor, im, zwischen den Gottesdiensten, nach dem Gottesdiensten, nach unseren Veranstaltungen mal die Augen auf für andere, für neue, für Menschen, die du nicht kennst. Und stell dir vor, du selbst würdest in eine neue Stadt kommen, in eine neue Gemeinde. Was bräuchtest du? Was würde dir helfen, neue Freundschaften schließen zu können? Und praktiziere das doch mal, vielleicht für einen einzigen Menschen. Ein drittes, was deine alten Freundschaften angeht, ruf doch heute oder spätestens morgen mal jemanden an oder besuche ihn oder sie und sag eine Sache, die du an deinem Freund, an deiner Freundin so sehr schätzt. Durch all diese Dinge und noch viel mehr, was in deiner Fantasie vielleicht da sein kann, pflanzt du sozusagen ein paar Bäume und du wirst es nicht bereuen und vielleicht hast du eines Tages einen kleineren oder größeren Wald um dich. Ein letzter Praxisaspekt von Freundschaft. Das ist die Ikone der Freundschaft. Ihr seht, sie stammt aus dem 6. Jahrhundert aus Ägypten. Das Original hängt jetzt im Louvre. Links seht ihr Menas, der ist dann irgendwann mal Abt, weil er ein Kloster gegründet hat. Und in der Beschriftung, man sieht links oben und darunter in dem Dunkeln, steht das Gleiche genauso nochmal. Steht Vater Menas, der Wächter. Rechts seht ihr Jesus, er hat das Evangelium in seinem linken Arm. Sein Glorienschein ist auch mit dem Kreuz gezeichnet, weist ihn nochmal als Christus dar. Und rechts oben sehen wir, dass dort steht Soter, also der Retter, Jesus Christus. Und seht ihr, was er mit seiner rechten Hand macht? Könnt ihr sehen, dass er sie auf die Schulter von Menas legt? Das sieht doch wunderbar liebevoll aus, nicht wahr? Menas war erst ägyptischer Soldat, er wurde Christ, lebte als Einsiedler, gründete ein Kloster, aber Kaiser Diokletian, der duldete einen solchen Gesinnungswandel in seinem Reich nicht. Und weil Menas trotz Folter an Christus festhielt, wurde er 296 nach Christus hingerichtet und starb als Märtyrer. Diese zweimalige gleiche Beschriftung, einmal auf dem Hintergrund des Himmels, also links oben und dann links unten nochmal auf dem Hintergrund der Landschaft, soll betonen, dass Menas sowohl in der Welt als auch im Himmel zu Hause war. Und die rechte Hand von Jesus auf seiner Schulter? Das ist Christus, der ihn als Freund, als Zeugen und Begleiter liebevoll in den Arm nimmt. Und Menas zeigt zurück mit seiner rechten Hand. Er zeigt auf Christus. Dieser ist es, der mir Rückendeckung gibt. Jesus spricht in Johannes 15. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wenn wir die Charakterzüge eines Freundes von heute bedenken, so wissen wir, dass kein Mensch in all diesem gleichermaßen gut sein wird. Auch der beste Freund kann uns enttäuschen, wenn wir das Falsche von ihm erwarten. Aber Jesus, hast du dir schon mal die Gedanken erlaubt, dass der Sohn Gottes dein Freund sein möchte? Ist das nicht ein grandioser Gedanke, dass er dein Rücken stärker sein will? Und er möchte dich gern ins Vertrauen ziehen. Er wäre sehr gern dein Freund. Und wenn du heute spürst, du möchtest auch gern der Freund Jesu sein, du möchtest gern ein Kind Gottes sein, dann komm nach dem Gottesdienst zu Manfred, zu uns Pastoren oder zu jedem aus der Gemeindeleitung und wir helfen dir dabei, dass du ein Freund Gottes werden kannst, wenn du es noch nicht bist. Wir können miteinander ins Gespräch kommen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, du bist uns so viel, wir können das mit Worten versuchen zu beschreiben. Wir danken dir sehr dafür, dass du uns in Jesus ganz nahe gekommen bist. Und Jesus, du sagst, dass wir deine Freunde werden dürfen. Und welch größeren Freund könnten wir haben als dich? Danke dafür, dass du da bist und der beste Freund bist. Danke aber auch für all die Freunde, die du gebraucht hast in unserem Leben, die kurz oder lang mit uns gewesen sind und durch die du zu uns gesprochen hast. Danke für diese wunderbaren, guten Freunde. Gib uns Mut, mit dir zu bleiben, Herr, zu dir zu stehen und auch Freundschaft zu dir zu leben. Und wenn du uns jetzt angesprochen hast und uns Gewissheit mangelt, ob wir deine Freunde sind oder wenn wir deine Freunde sein wollen, nicht wissen wie, dann hilf uns, das anzugehen und es zu wagen, Herr, mit dir. Amen.